Stefan auch kein Lied mehr für nach der Predigt aussuchen, die während der normalen Predigtreihe stattfinden soll, über die Einanderstellen. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid. Deswegen vielleicht eingangs eine kurze Wiederholung. Einanderstellen werden Einanderstellen genannt, weil das Wort einander in diesen Stellen vorkommt. Das ist nicht schwer zu verstehen. Davon gibt es im Neuen Testament wahrscheinlich 77. 32 davon sind wirklich verschieden. Ja, es werden ja ganz viele wiederholt. Also das Gebot, einander zu lieben, wird 20 Mal oder über 20 Mal im Neuen Testament wiederholt. Aber es sind wahrscheinlich 32 verschiedene Einanderstellen, davon 20 positive und 12 negative. Negative im Sinne von, was man nicht tun soll. Ja, sich nicht miteinander vergleichen oder nicht schlecht übereinander reden. Die Einanderstellen reden von Gegenseitigkeit. Da könnt ihr euch bestimmt auch dran erinnern. Dieses Wort einander ist das Wort allos. Also wir sollen einander ermutigen, einander ermahnen, einander lieben. Aber dieses Einander, und das wird im Griechischen besonders deutlich, ist einander der gleichen Art. Das heißt, alles, was wir aneinander tun sollen, tun wir niemals von oben nach unten, sondern wir dienen uns auf der gleichen Ebene. Oder man kann es auch anders sagen, heute bin ich auf der Suche nach Brot und Wasser und du hilfst mir, aber es kann gut sein, dass ich morgen dir helfen darf. Diese vielen Einanderstellen machen auch deutlich, wie wichtig es ist, in einer Ortsgemeinde eingebunden zu sein. Wenn wir so viel Verantwortung haben, füreinander da zu sein, dann kann ich das nur wirklich auch vor Gott redlich erfüllen, wenn ich in eine geistliche Familie eingebunden bin. Also zum einen, dass mir gedient wird, aber zum anderen auch, dass ich dienen kann. Und ein letztes vielleicht, diese Einanderstellen sind kein Selbstzweck. Oder einfach nur Sozialgesetzgebung, damit die Gemeinde schön rund funktioniert. Natürlich wird das Gemeindeleben so gestalten, dass es so ist, wie es der Herr sich gedacht hat. Aber die Einanderstellen haben einen tieferen Sinn und das wird auch heute immer wieder anklingen. Das große Ziel Gottes ist es, Ehre sich selbst zu bringen, indem er Menschen nicht nur in die Nachfolge ruft, sondern in das Bild seines Sohnes umgestaltet. Und diese ganzen Einanderstellen reden ja von Beziehung. Die reden davon, wie wir miteinander umgehen sollen, in der Beziehung zueinander. Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott ist ein dreieiniger Gott. Er existiert ohne Anfang und ohne Ende in drei Personen, die in Beziehung zueinander stehen. Und wenn ihr seht, wie wir miteinander umgehen sollen im Neuen Testament, dann ist das nichts anderes als eine Reflexion dessen, wie die Dreieinigkeit schon immer miteinander umgegangen ist. Heißt, wenn wir diese Einanderstellen ausleben, dann wird nicht nur das Leben unter uns besser, sondern wir reflektieren damit das Wesen Gottes. Und das ist unser ureigener Auftrag als Kinder Gottes, dass wir etwas zu seiner Ehre sein dürfen. Ja, und die Einleitung war sehr passend, auch wenn wir uns gar nicht abgesprochen haben. Das liegt an mir, weil der Stefan erst gestern Abend mein Predigtskript und Thema bekommen hat. Aber von diesen 77 oder 32 verschiedenen Einanderstellen wollen wir uns heute mal eine anschauen, die wahrscheinlich eher dem Senf gleicht, den der Wolfgang heute schon genießen durfte. Nämlich, wir sollen einander ermahnen. Wir sollen einander ermahnen. Dieses Wort ermahnen kommt häufig vor, dieses einander ermahnen. Schlag mal Kolosser 3 auf. Das wird die Stelle sein, der wir uns heute besonders zuwenden. Aber wie gesagt, diese Einanderstelle, einander ermahnen, gibt es im Neuen Testament bestimmt ein halbes Dutzend Mal. Wenn auch nicht immer das Wort einander vorkommt, aber das Thema, dass wir einander ermahnen sollen, ist sehr, sehr geläufig. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16. Ich lese diesen Vers und dann beten wir noch mal kurz miteinander. In Kolosser 3, Vers 16 schreibt Paulus den Gläubigen in Kolosse: Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass die Autorität tatsächlich in deinem Wort liegt. Nicht in dem Verkündiger, nicht in der Art und Weise, sondern es ist dein Wort, was lebendig ist, was schärfer ist, was schneiden kann bis zu dem Ort, wo alles Denken und alles Handeln entspringt in unserem Herzen. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns durch dein Wort heute Morgen segnest. Dir zur Ehre. Amen. Einander ermahnen, wie gesagt, ist vielleicht nicht das, was wir uns als erstes aussuchen würden, aber die Bibel sagt nicht nur einmal, dass wir einander ermahnen sollen, sie sagt das mehrfach. Ich lese euch einfach nur ein paar Bibelstellen vor, ihr müsst die jetzt nicht alle aufschlagen, ihr könnt die gerne mitschreiben. Römer 15, Vers 14 heißt es, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und dadurch fähig, einander zu ermahnen. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 11, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Oder Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurechtbringen, ist ein anderes Wort für ermahnen, und gib dabei auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Oder auch passiv, ja, in 2. Korinther 13, Vers 11, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch ermahnen, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Oder das einander ermahnen kommt auch vor, ohne dass jetzt wirklich dieses Wort allos, ja, allos, alleles oder allos, also einander drin vorkommt. Wir ermahnen euch, 1. Thessalonicher 5, Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Also hier wird doppelt ermahnt, ja, Paulus ermahnt die Brüder in Thessalonich und sagt, seid Mahner, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Oder Paulus selbst, sein Vorbild zeigt uns, dass wir einander ermahnen sollen, als er diese Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus hält, in Apostelgeschichte 20, also er war dort in Milet, sagt er zu den Ältesten, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Oder in 1. Korinther 4, Vers 14, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Und noch ein letztes, Kolosser 1, Vers 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das waren jetzt fast ein Dutzend Stellen, die klar belegen, es gehört auch zu unserem Auftrag in der Gemeinde, dass wir einander ermahnen. Was meint Paulus mit diesem Ermahnen? Ich will euch nicht, weil ich selbst auch keiner bin, der des Griechischen viel studiert hat oder mächtig ist, ich will euch nicht viel mit dem Griechischen quälen, aber es ist schon interessant, sich die verschiedenen Worte anzuschauen im Neuen Testament, die der Heilige Geist für dieses Ermahnen benutzt hat. Warum? Weil wir dann das Ermahnen, wie es wirklich gedacht ist, viel besser verstehen. Denn wir wollen diese Predigt in 7 Punkte einteilen. Es könnte viel schlimmer sein, es gab schon Predigten, das waren 21. 7 Punkte und das sind 7 Fragen und mit diesen 7 Fragen wollen wir versuchen zu klären, wie Gott sich diese Ermahnung aneinander gedacht hat. Erstmal zu diesem, was meint er mit ermahnen? Und dazu diese griechischen Worte. Ich habe 3 gefunden, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber ich habe 3 gefunden, die der Heilige Geist verwendet. Das erste ist nutiteo, das zweite parakaleo und das dritte kartatizo. Also ich habe nur die Grundform genannt, wird natürlich immer in jedem Satz etwas anders verwendet, aber diese 3 Worte, nutiteo, parakaleo und kartatizo. Und das ist sehr interessant, weil wenn man die Worte studiert, bekommt man mehr einen Geschmack davon, was Gott wirklich mit dieser Ermahnung meint. Dieses nuteteo hat tatsächlich den Charakter, wie ihn wir wahrscheinlich auch im Deutschen als erstes verstehen würden. Wir sollen ermahnen, also wirklich die Wahrheit sagen, auch wenn es schwierig ist. Wirklich mal jemanden auf etwas hinweisen, was vielleicht nicht so gut ist. Ja, Nuteteo hat eher diesen Charakter von zurechtbringen, wirklich mahnen, also den Finger in die Wunde legen. Aber das ist nicht das einzige Wort, was im Neuen Testament benutzt wird. Also dieses Wort hatten wir jetzt hier in dem Text, Kolosser 3, Vers 16 oder Römer 15, 14. In 1. Thessalonicher Brief, den haben wir auch gelesen, 5, 11, da wird das Wort Parakaleo benutzt. Deswegen ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Und wer ein bisschen vom Griechischen weiß, der weiß, dass das Wort Paraklet auch für den Heiligen Geist benutzt wird. Also für den Tröster benutzt wird. Und das wirft ein ganz anderes Licht auf dieses Ermahnen. Offensichtlich ist mit dem Ermahnen in der Schrift nicht dieses erhobene Zeigefinger gemeint. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wo es lang geht. Sondern der Heilige Geist ist der Tröster. Es ist mehr ein den Arm um die Schulter legen und jemandem helfen, zurechtzukommen. Das ist mit biblischem Ermahnen gemeint. Und das dritte Wort, katatizo, gibt nochmal Aufschluss darüber, welche Form von Ermahnen wirklich gemeint ist. Nämlich katatizo kommt eigentlich aus dem Medizinischen. Ich habe euch an einer anderen Stelle schon mal davon erzählt, ja, als der jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, der Waldemar. Das ist ja nicht so schwer, ja, da haben wir ja viele von. Waldemar Wink, als der Waldemar Wink seinen Arm ausgekugelt hatte, da haben die Ärzte in Südafrika ihm sehr viele Schmerzen zugefügt. Ja, das konnte man sehen, weil er war betäubt und hat trotzdem das Gesicht verzogen. Und das war für mich ein gutes Beispiel für katatizo. Warum? Ja, da wurden Schmerzen zugefügt, aber warum? Damit der Arm wieder benutzt werden konnte. Der Mann hatte so schreckliche Schmerzen und konnte alles, aber bestimmt nicht mehr seinen Arm benutzen. Und dieses katatizo ist ein medizinischer Begriff, das heißt, ich möchte zurechtbringen. Ich möchte etwas so wiederherstellen, dass man es gebrauchen kann. Und jetzt denkt an diese drei Worte. Ja, wir sollen ermahnen, nuteteo, aber auf eine liebevolle, gnädige Art, auf eine tröstende Art, parakaleo, damit man wieder zurechtkommt. Katatizo, ja, damit man wieder gebrauchsfähig ist. Nicht nur, um einfach jemanden irgendwie mal die Meinung zu sagen. Das ist hier im Kolosserbrief, dieses Kolosser 3, Vers 16, auch erkenntlich, ja, wenn wir diesen Text nochmal lesen in Kolosser 3, da heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Und dann heißt es weiter, mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Allein schon in dem einen Vers merken wir, es geht nicht einfach nur um den erhobenen Zeigefinger. Ja, wir sollen gleichzeitig einander dienen mit Liedern und Lobliedern und Psalmen und das in Gnade. Ja, wir sollen Gott singen, aber Gott braucht keine Gnade. Wir sollen auch einander ja, diese Lieder singen in Gnade. Überhaupt ist ja der ganze Abschnitt hier im Kolosserbrief voll von Ermahnungen, was wir einander tun sollen. Ich glaube, es gibt außer dem Thessalonicherbrief keine Stelle, die so voll ist von Einanderstellen, ja, wo das so aneinandergereiht wird, wie ein Staccato, was wir einander machen sollen. Vielleicht geht ein Stück zurück. Vers 12 heißt es, wir sollen, und Vers 13, wir sollen einander ertragen. Wir sollen einander vergeben. Oder Vers 14, wir sollen Frieden untereinander halten. Oder wir sollen Vers 16 einander in Weisheit lehren. Nicht nur ermahnen, sondern auch in Weisheit lehren. Und ab Vers 18 geht es weiter, wie wir uns einander verhalten sollen. Die Frauen den Männern gegenüber, die Männer den Frauen gegenüber, die Väter den Kindern gegenüber, die Sklaven ihren Herren gegenüber. Also, ich denke, die erste Frage können wir damit ziemlich gut beantworten. Was bedeutet ermahnen? Ermahnen ist ein liebevolles Zurechtbringen, damit der Mensch, den du ermahnst, wieder so funktionieren kann, dass es Gott Ehre bringt. Und ich denke, das, was wir unter Ermahnung verstehen, landläufig, oder was die Welt unter Mahnen versteht, ist meilenweit davon entfernt. Jeder von uns hat schon Ermahnung erlebt in seinem Leben. Das spielt gar keine Rolle, wie klein oder groß du bist. Und die war wahrscheinlich meistens nicht so, wie sich Gott das in seinem Wort eigentlich gedacht hat. Die Ermahnung, die wir weitergeben oder die wir erleben, ist oftmals sehr, sehr hart, sehr harsch und oftmals auch aus falschen Motiven und selbstsüchtig. Ja, ich kann mich an ein drastisches Beispiel erinnern, was so drastisch war, dass ich mich nach 25 Jahren immer noch daran erinnern kann. Ja, ich war damals Student und in Stuttgart im Studium, und da gab es so ein Kuratorium, das hatte Vertreter der Firmen. Das war ja so ein duales Studium, also da waren Porsche, Daimler, IBM, Bosch, die waren da vertreten in diesem Kuratorium. Dann waren die Dozenten vertreten, die Professoren, und die Schüler, die Studenten waren vertreten, und ich war dieser Studentenvertreter. Und ich habe in diesem Kuratorium, das weiß ich heute noch, ich weiß nicht mehr, was der Anlass war und warum ich das gemacht habe, aber ich denke noch heute, es war eigentlich ein lieb gemeinter Verbesserungsvorschlag, aber einer der Kuratoriumsmitglieder, Professor Eisele, hat sich so in seiner Autorität herausgefordert gefühlt, dass er mich derart rund gemacht hat, vor versammelter Mannschaft, dass mir wirklich die Tränen gekommen sind. Ich hatte sowas noch nie erlebt. Ja, Professor Eisele sagt euch gar nichts, aber BWL hat vielleicht der eine oder andere schon mal studiert, da kommt ja an Eisele nicht vorbei. Ja, der hat das Kompendium zur betrieblichen Buchführung geschrieben, ich habe extra nochmal nachgeschaut, gibt es immer noch in der 9. Auflage, 1702 Seiten. Ja, das ist Eisele, er lehrt heute noch in Hohenheim, ist ein ganz Lieber. Ich hatte ihn nachher noch in der mündlichen Prüfung, ich bin bald gestorben, ja, ausgerechnet ihn dann in der mündlichen Prüfung, aber der war super gnädig mit mir, wahrscheinlich konnte er sich an diesen Zwischenfall erinnern. Aber das hat so tief gesessen, und das war wirklich keine Ermahnung, wie es gerade hier in dem Wort, wie wir ermutigt werden, ja, dass wir die Hand um jemanden legen sollen und liebevoll jemanden dahin bringen sollen, dass er wieder gut läuft. Aber ich denke, auch wir ermahnen ständig auf eine Art und Weise, wie es nicht sein soll. Ja, Väter ermahnen ihre Kinder auf eine Art und Weise, aus falschen Motiven oft, ja, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Nicht wirklich, weil es ihnen um das Kind geht, sondern damit sie in Ruhe die Tageszeitung lesen können. Oder, was weiß ich, sich am Computer beschäftigen können oder wie auch immer. Die Mütter ermahnen ihre 13-jährige Töchter ganz ernsthaft, ja, mit ihren Haaren. So geht das gar nicht. Aber was ist das Motiv dahinter? Ja, wenn sie ganz ehrlich sind, da geht es ihnen um Menschenfurcht. Ja, so kann sich doch nicht in der Gemeinde sehen lassen. Ist das die Ermahnung, die Gott wirklich gemeint hat? Denk nochmal an das Ziel. Ja, oder ich habe das selbst schon erlebt, vor dem Gottesdienst haut der eine, nicht buchstäblich, aber mit Worten, und das kann viel mehr wehtun, dem anderen so richtig eins in das Gesicht, ja, über irgendein Thema, ja, völlig unnötig, vor dem Gottesdienst, überleg doch mal bitte, was jetzt als nächstes kommt. Ja, das ist dann die Vorbereitung auf die Anbetung. Ja, da hauen wir uns richtig eine erstmal in die Fresse, wollte ich eigentlich sagen, aber ich habe das nicht gesagt. Ja. Ja, so ganz belanglose Dinge, ja, hat einer einen gesehen, wie er nicht so ordentlich gefahren ist. Ja, das kann man nach dem Gottesdienst machen, beim Kaffee trinken, oder? Aber das muss nicht vorher sein. Es gibt aber auch, und das habe ich auch erlebt, dass nach dem Gottesdienst eine ältere Schwester, eine jüngere Schwester ganz vorsichtig und unter vier Augen zur Seite nimmt und sie darauf anspricht, dass die Kleidung eben nicht so ist, wie das eigentlich Gott und seiner Gemeinde würdig ist. Das habe ich auch schon erlebt. Also es gibt durchaus auch biblische Ermahnung unter uns. Ich denke, wir haben jetzt ein Geschmäckle, wie die Schwaben sagen, was ermahnen, mit ermahnen gemeint ist. Eine zweite Frage, was ist denn der Gegenstand der Ermahnung? Wann sollen wir denn überhaupt zur Tat schreiten? Wann sollen wir überhaupt einen Bruder oder eine Schwester ermahnen? Ja? Ist das, wenn das Auto zu rostig ist und mir es nicht gefällt und ich dann zum Peter sage, das darf ich ja gar nicht sagen. Das war jetzt ein zutreffendes Beispiel. Ja, und dann dem Christian darf ich dem dann sagen, also Christian, mit so einer Karre kannst du dich bei uns am Hof nicht sehen lassen. Soll ich so ermahnen? Ja, ist das Gegenstand der Ermahnung? Ja, ja. Rost ist auch, sagt mein Vater immer, eigentlich ein Schutz fürs Metall. Ja, also, ja, das ist eine Oberflächenveredelung auf seine Art. Ja, ist das der Art, wie ich ermahnen soll? Oder soll die Schwester der anderen Schwester am Gemeindetag sagen, also dein Kuchen, das war ja das Letzte, ja, der ist nicht aufgegangen, der war zu salzig oder zu süß oder was für sich hat gefehlt. Ist das die Ermahnung, die bei uns in der Gemeinde tatsächlich notwendig ist? Ihr Lieben, die Einleitung hatte schon gezeigt und ich denke, der Kontext zeigt es auch, Kolosser 3, die Verse 5 bis 15. Wenn wir den ganzen Abschnitt hier in dem Kolosserbrief anschauen, da wird deutlich, dass Paulus den Kolossern nahebringen will, dass sie den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen sollen. Ja, ich gebe euch vielleicht so überblicksmäßig kurz ein paar Hinweise. Ab Vers 5, es beginnt schon früher, aber ab Vers 5 wird sehr deutlich im Kolosserbrief, da heißt es, tötet nun. Ja, tötet Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Oder ab Vers 8 heißt es, legt nun an. Vers 12 heißt es dann, legt nun an. Ab Vers 8 geht es weiter mit diesem Ablegen. Legt ab Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Oder Vers 12 dann, zieht an. Ja, zieht an als Auserwählte Gottes, als Heilige, als Geliebte. Was sollen wir anziehen? Güte, Demut, Milde, Langmut, einander vergeben, einander ertragen, Liebe anziehen. Wir sollen einander ermutigen, wir sollen einander lehren, wir sollen einander, Vers 16, ermahnen, wir sollen einander Lieder singen. Also es wird deutlich, diese Stelle, Kolosser 3, Vers 16, ist eingebettet in diese Aufforderung des Apostels Paulus. Ihr Lieben, ja, wir haben diesen neuen diese neue Identität in Christus, aber wir leben diese neue Identität in Christus nicht immer. Der alte Mensch muss abgelegt und der neue Mensch muss angelegt werden. Wir sind alle noch im Fleisch und wir kämpfen alle noch mit dem Fleisch. Und deswegen brauchen wir auch diese Ermahnung. Aber in dem Sinne, dass man jemandem hilft, Altes abzulegen und Neues anzuziehen. Ja, ich gehe momentan selbst durch eine Zeit, wo ich auch selbst viel Ermahnung brauche und auch Ermahnung bekommen habe. Ja, das ist, daran denke ich, wird deutlich, dass es wirklich ein Einander ist. Ja, es gibt keine Top-Down-Beziehung, dass, was weiß ich, die einen in der Gemeinde sind immer nur die, die ermahnen und die anderen sind immer nur die Dummen, die diese Ermahnungen brauchen. Ja, das stimmt nicht. Ich habe es euch eingangs gesagt, heute bin ich vielleicht derjenige, der Wasser und Brot sucht und morgen bist du derjenige, dem geholfen werden muss. Was ist der Gegenstand der Ermahnung? Eben nicht das Auto oder der Kuchen oder was sie sich vorlieben und Dinge, die zweitrangig sind, sondern wenn ich ermahne, muss ich im Blick haben, wie kann ich dem Bruder oder wie kann ich der Schwester helfen, tatsächlich Christus mehr anzuziehen? Wie kann ich eine Hilfe sein, dass sie den Herrn besser verherrlichen, indem sie ihm ähnlicher werden und deswegen gewisse Dinge in ihrem Leben, die ich vielleicht jetzt besser sehen kann als derjenige selbst, ablegen und andere Dinge anziehen? Ja, Gott gebraucht viele Dinge. Er gebraucht sein Wort als allererstes, davon bin ich überzeugt. Er gebraucht seinen Geist, der uns sein Wort schließt. Er gebraucht auch Lebensumstände, aber er gebraucht eben auch Geschwister. Und vor allem die Geschwister in deiner Gemeindefamilie, damit wir einander ermahnt werden. Ermahnung geschieht mit dem Ziel, einem Bruder oder einer Schwester auf dem Weg zur Christusnachfolge zu helfen, ihm ähnlicher zu werden. Das ist der Gegenstand der Ermahnung. Wer soll wen ermahnen? Habe ich auch eigentlich schon anklingen lassen. Wir denken vielleicht, die Ältesten, das sollen diejenigen sein, die in der Gemeinde ermahnen. Nun gut, die Ältesten haben tatsächlich einen Aufseherdienst und die Ältesten sollen diejenigen sein, die auch liebevoll ermahnen können. Aber ihr seht in dem Brief hier an die Kolosser, Kolosser 3, Vers 16, das ist nicht an die Ältesten gerichtet. Jedem von uns kommt diese Verantwortung zu, auch mal liebevoll Wahrheit in das Leben des anderen und dabei den Arm um ihn legen, reden zu können. Das ist nicht eine Aufgabe, die nur exklusiv die Ältesten in der Gemeinde haben. oder auserwählte Heilige, die sich dafür besonders berufen fühlen. Ja, wenn du das denkst, dann solltest du wahrscheinlich doch häufiger schweigen. Ja, die Gesamtgemeinde, das ist ganz sicher, hat diesen Auftrag, Römer 15, Vers 14, erinnere ich euch nochmal dran, da heißt es, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und dadurch fähig, auch einander zu ermahnen. An wen schreibt Paulus diese Worte in Römer 15? An die Gesamtgemeinde, nicht an die Ältesten in Rom. Alle in der Gemeinde haben diesen Auftrag. Oder ich sage es anders mit den Worten zur Zeit von Kain und Abel. Ja, du bist deines Bruders oder deiner Schwester Hüter. Du kannst dich nicht aus der Affäre ziehen und sagen, oh, ich habe damit nichts zu tun, das überlasse ich anderen. Das ist auch ein typisches Verhalten, was ihr mehr in meinem Leben sehen könnt. Ich ermahne vielleicht oft nicht aus Menschenfurcht, weil ich denke, ach, das überlasse ich anderen und ich will keine schlechten Beziehungen haben. Das ist eine Sünde. Ja, das ist kein Kavaliersdelikt. Warum? Weil wir Verantwortung füreinander haben. Natürlich wird es, wie gesagt, Älteste haben eine besondere Verantwortung oder es gibt andere Konstellationen. Aus Titus 2 wissen wir, dass die Älteren häufiger die Jüngeren ermahnen sollen. Die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen ermahnen, wie sie Christus gemäß leben sollen. Die älteren Männer sollen die jüngeren Männer ermahnen. Da gibt es diesen Zusammenhang. Ja, das stimmt. Aber, also Männer, Männer, Frauen, Frauen und Ältere, die Jüngere. Und trotzdem, es betrifft die gesamte Gemeinde. Du hast immer auch andere, die jünger sind als du und denen kannst du in der Nachfolge helfen, also geistlich jünger sind als du und denen kannst du in der Nachfolge helfen und dann trifft dich auch diese Verantwortung. Wie sollen wir ermahnen? Ich habe das bewusst nochmal als Frage formuliert, damit es dort kein Missverständnis gibt. Schaut mal, wie Paulus diesen Vers 16 eingebettet hat. Wir sind ja hier in Kolosser 3. Geht mal zurück in den Vers 12. Da sagt Paulus zu der Gemeinde, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, was? Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Damit beginnt er diese Liste der Dinge, die wir anziehen sollen. Er beginnt nicht mit, ja, er mahnt einander so richtig nach Strich und Faden. Das Erste, was er sagt, ist, zieht an, Demut, Milde, Langmut, Güte, herzliches Erbarmen. Ertragt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, in einer Familie und seid dankbar. Und das Wort des Christus wohne reichlich als Erstes in euch. Ja, wir kommen gleich nochmal da drauf. Also in euch muss erst das Wort Gottes leben. In aller Weisheit müssen wir verstehen zu lehren. Und dann sind wir auch fähig, einander zu ermahnen. Ich denke, es ist kein Zweifel, in welchem Geist diese Ermahnungen stattfinden sollen. Ja, wenn ihr einen Vers auswendig lernen wollt zu dieser Predigt, dann könnte das Galater 6, Vers 1 sein. Wenn auch ein Bruder oder eine Schwester von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen nach Strich und Faden zurecht. Nein, das steht nicht da. Dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut zurecht. Und ihr Lieben, daran merkt ihr, nicht nur die, die ermahnt werden, brauchen Ermahnung, sondern die, die auch oft ermahnen, brauchen Ermahnung. Nämlich sanftmütig zu sein. Dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ja, ihr Lieben, wir haben nur 45 Minuten oder weniger und wir müssten viel mehr zu dem Thema sagen. Aber um das sanftmütig zu machen, das steht jetzt gar nicht im Skript, aber nur ein paar Beispiele oder ein paar Hilfen. Redet bei der Ermahnung bitte immer in der Wir-Form. Nichts, was du zu ermahnen hast, ist dir fremd. Alles, was du in dem anderen ermahnst, hast du selbst schon getan. Und deswegen kannst du immer in der Wir-Form reden. Ja, du kannst immer sagen, ja, wir haben es schwer, tatsächlich uns selbst zu verleugnen. Ich verstehe das. Ja, und wir kämpfen mit gewissen Dingen in unserem Leben. Du kannst dich, wenn du in der Wir-Form redest, mit dem, den du ermahnen willst, sofort auf eine Stufe stellen, ohne zu heucheln. Weil Gott hat den Dienst der Ermahnung nicht Engeln anbefohlen, die von Sünde nichts wissen, sondern begnadigten Sündern, denen alles vertraut ist, über das du mit den anderen redest. Also rede in der Wir-Form, nur mal als Beispiel. Oder ein Wort geredet zu seiner Zeit. Ja, das ist wie goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen. Da denken viele, das wäre, ich muss im richtigen Zeitpunkt ermahnen. Das ist ein anderer Vers in den Sprüchen. Dieser Vers bedeutet eigentlich, dass du passend ermahnst. Geredet zu seiner Zeit ist eine Übertragung. Was wörtlich da steht, ist, es muss passend sein. Ein altes Wort wie, Schmied gibt es heute auch nicht mehr, aber manche sind so alt, dass sie wissen, dass Wagenräder auf eine Narbe eingepasst werden mussten. Ja, früher gab es Holzräder, aber die hatten trotzdem eine Metallnarbe und die mussten auf eine Metallachse eingepasst werden. Und das steht eigentlich im Kontext von diesem Vers, das ist dann wie goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, es muss ein passendes Wort sein. Ja, wenn ich die Worte falsch wähle, kann ich nicht erwarten, dass der andere mich hören wird. Wenn ich gehässig rede, wenn ich zornig rede, wenn ich überspitzt rede, wenn ich übertreibe, wie soll der andere mich dann hören? Und natürlich muss es auch zur richtigen Zeit sein. Ja, ich muss nicht gerade 5 Minuten, bevor der Gottesdienst losgeht, wir haben alle keine Zeit, oder irgendwo zwischen Tür und Angel, wo womöglich noch 1000 Leute mithören, versuchen, jemanden zurechtzubringen. Ja, das wird nicht gut funktionieren. Also das zu dem Wie. Aber ich wollte mich eigentlich nur darauf konzentrieren, auf den Kontext, der hier auch im Kolosserbrief steht. Es muss in Liebe geschehen, es muss in Sanftmut geschehen, in Güte, in Milde, in Langmut, in Vergebungsbereitschaft. Ja, so wie es Paulus auch den Römern gesagt hat, ich bin aber, Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, Römer 15, 14 nochmal, dass ihr selbst voller Güte seid und voller Erkenntnis und dadurch fähig, auch einander zu ermahnen. Das sind die 2 Grundvoraussetzungen, wenn wir einander ermahnen sollen. Wir müssen auf der einen Seite Güte haben, richtige Motive auch, Demut, uns mit dem anderen auf eine Stufe stellen. Und ich muss auch Weisheit haben, ich muss Einsicht haben, wie man das macht, ja, vom Wort her. Wenn wir Beispiele suchen für gute Ermahnung, dann brauchen wir nicht lange suchen, dann schaut euch einfach den Prototokos an, den Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus kam nicht für ein Wochenende, um sein Leben hier auf der Erde zu geben. Er hat über 30 Jahre hier auf der Erde verbracht und davon jahrelang im Dienst mit Menschen. Und das ist uns in den 4 Evangelien aufgeschrieben worden. Und im Umgang des Herrn Jesus mit den Menschen sehen wir, wie man liebevoll ermahnt. Ja, ein Beispiel, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist Johannes 21. Dieser Petrus hat seinen Herrn buchstäblich bis aufs Blut verleugnet. Er hat sich selbst verwünscht und gesagt, dass er diesen Mann nicht kennt. Dieser Petrus, der vorher, ja, das Großmaul, darf ich liebevoll sagen, ja, das war, damit ihr zwischendurch mal wieder wach werdet, ja, Gruß von der Technik, dieser große Mund Petrus, ja, der musste ermahnt werden. Aber wie macht das der Herr Jesus? Ja, er erinnert ihn ganz deutlich dran, 3-mal hast du mich verleugnet, 3-mal fragt ihn der Herr Jesus, liebst du mich? Ja, liebst du mich mehr liebst du mich mit unbedingter Liebe, mit bedingungsloser Liebe, liebst du mich mehr als die anderen? Und am Ende fragt er, liebst du mich? Phileo, liebst du mich überhaupt? Das war eine sehr starke Ermahnung, aber liebevoller kann es gar nicht sein. Gleichzeitig sagt er nämlich 3-mal zu ihm, ja, weide, hüte, weide. Ja, die Schafe und die Lämmer. Also er gibt ihnen 3-mal den Bestätigungsvermerk, Petrus, ich muss dich ermahnen, du bist nicht besser als die anderen, du liebst nicht mehr, du bist nichts Besseres. Aber diese Einsicht, das ist der Bestätigungsvermerk, dass du der Hirte sein sollst. Wenn du verstehst, dass du nicht besser bist als die anderen, dann ist das mein Bestätigungsbemerk für dich, dass du tatsächlich Hirtendienst tun sollst. Oder in den ganzen anderen Begegnungen. Ja, der Jesus begegnet der Frau am Jakobsbrunnen. 5 Männer hast du gehabt. So wäre ich dahin gegangen, ja. Ich hätte dir gleich die Nase in den Dreck der Sünde gedrückt. 5 Männer hast du gehabt. Was bist du für eine? Ja, so würden wir ermahnen. Das macht er nicht. Er lehrt in Weisheit. Er weiß, was dieser Frau fehlt. Ja, Frau, du hast Durst. Du willst Beziehungen. Aber weißt du, du suchst es an der falschen Stelle. 5 Männer hast du gehabt, das kommt dann später. Aber was du wirklich brauchst, ist eine lebendige Beziehung mit dem, der dich gemacht und gewollt hat. Darin findest du Ruhe, darin findest du Frieden und Erfüllung. Ja, so ermahnt der Herr Jesus die Frau am Jakobsbrunnen. Oder die Beispiele sind endlos. Der reiche Jüngling, das war hart. Geh hin und verkauf alles. Das war eine Ermahnung. Der Herr Jesus wusste, wer da steht, dass der so reich war. Aber warum tat das der Herr Jesus? Wir brauchen nicht darüber spekulieren. Der Text sagt es selber. Weil er ihn lieb gewonnen hat. Der Herr Jesus wusste, der Mann hat echt ein Problem mit seinem Leistungsdenken. Er denkt, er macht alles gut, ja, und könnte so sich sein ewiges Leben verdienen. Und ich muss ihm zeigen, dass er über Leistung nicht zu mir kommen kann. Und deswegen gebe ich ihm diese Aufgabe. Verkaufe alles. Das hat er aus Liebe getan. Ermahnung, also wie soll Ermahnung geschehen? Sie muss in Liebe geschehen und sie muss in Einsicht geschehen. Wenn sie ohne Liebe ist, dann ist sie wie eine klingende Schelle. Und wenn sie ohne Einsicht ist, dann ist sie kraft- und belanglos. Eine 5. Frage, was ist das Ziel, was ist das Motiv unserer Ermahnung? Ja, da gibt es einen Kernvers zu, auch hier im Kolosserbrief. Ihr müsst nur eine Seite oder zwei nach vorne schlagen. Kolosser 1, Vers 28. Da schreibt Paulus, ihn, also Christus, verkündigen wir, wie machen wir das? Indem wir jeden Menschen ermahnen. Auch hier wieder dieses strenge Wort, nuteteo. Indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, mit welchem Ziel, mit welchem Motiv? Nicht um jemanden rund zu machen, nicht um jemanden einfach nur seine Sünde vor Augen zu stellen, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Ihr Lieben, wir haben alle Verantwortung. Wir sollen alle der Hüter unseres Bruders sein. Wir sollen alle zur richtigen Zeit mit den richtigen Worten ermahnen. Aber bitte, es muss aus den richtigen Motiven sein. Es darf nicht selbstsüchtig sein, weil du dir auf den Schlips getreten fühlst, weil du benachteiligt wurdest, weil etwas in deinem Leben jetzt nicht so läuft, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast, weil du nicht in Ruhe deine Sportschau schauen kannst. Ja, das soll nie das Motiv der Ermahnung sein für die Kinder, sondern du musst es den anderen und sein Bestes im Blick haben, damit der Christus ähnlicher wird. Das soll das Motiv sein. Ihr Lieben, versteht ihr das Wort Lackmustest? Ja, also eine gute Prüfung dafür, ob du wirklich aus guten Motiven ermahnst, ist, wenn du dir einfach mal die Frage stellst, habe ich für die Sache, die mich an dem Bruder oder an der Schwester in irgendeiner Form, die mir auffällt, habe ich dafür schon mal gebetet? Und ihr Lieben, da wurde ich selbst vor 7 Tagen hier in diesem Raum total überführt. Ja, vor einer Woche gab es hier was, das mich richtig gestört hat. Ja, in diesem Gottesdienst. Und ich habe während der Predigt ständig, hatte gar nichts mit der Predigt zu tun gehabt, leider. Es hat mich auch abgelenkt. Ja. Und nachher dachte ich, war ich ganz entschieden, also jetzt muss das angesprochen werden, nach dem Gottesdienst. Und ich war drauf und dran, auf diejenige Person zuzugehen. Und irgendwie, ja, hat der Geist gewirkt und hat mich gefragt, Mike, hast du schon mal für diese Person, für diese Sache in dem Leben dieser Person gebetet? Und dann konnte ich mich widersetzen. Da hatte ich nichts mehr zu sagen. Ich denke, es muss immer noch angesprochen werden, da hat sich nichts geändert, aber es muss mit den richtigen Motiven geschehen. Ja, und das ist ein Test, ob du das richtige Motiv hast. Geht es dir um dich oder um deine Gemeinde oder um deine Ordnung oder geht es dir tatsächlich um Christus, ja, dass du um seinetwillen jemanden helfen möchtest, ihm ähnlicher zu werden und ihn zu verherrlichen. Ja. Eine 6. Frage, in welchem Kontext geschieht Ermahnung? Ist vielleicht ein bisschen die Frage nicht so ganz verständlich, aber durch die Antwort, denke ich, wird die Frage verständlich. In welchem Kontext geschieht Ermahnung? Also auf welchen Ebenen passiert diese Ermahnung? Ich denke, eine erste Ebene, wie diese Ermahnung passiert in der Gemeinde, ist jetzt momentan in dieser Stunde. Durch die Verkündigung von der Kanzel. Wenn das Wort Gottes sorgfältig ausgelegt wird, dann ermahnt es uns, dann ermahnt es das Herz. Ja, also diese Ermahnung findet jedes Mal statt, wenn Gottes Wort verkündigt wird. Diese Ermahnung findet auch in Zweierschaften statt. Ja, einige von euch helfen jüngeren Gläubigen in der Zweierschaft, in der Jüngerschaft. Gehen dadurch durch einen Kurs wie Training im Christentum oder lesen einfach gemeinsam die Bibel. Da findet auch solche Ermahnung statt. Und das ist sehr gut, wenn sowas stattfindet. Es gibt auch einen dritten Kontext, und das, denke ich, sind die Kleingruppen. Das sind die Hauskreise. Da, wo immer wieder eine kleinere Gruppe von Menschen in der Gemeinde zusammenkommt, um gemeinsam das Wort Gottes anzuschauen, da ist auch dieser Kontext für Ermahnung. Und ein vierter Kontext ist in der Seelsorge, ja, wenn du eins zu eins zusammensitzt und da jemanden zurechtbringen musst in der Nachfolge, dann geschieht auch dort diese Ermahnung. Das sind vier Ebenen in der Gemeinde, die nicht ich gesehen habe, sondern schon andere vor mir. Erst in einer Mail von einem Ältesten aus der Gemeinde in Berlin, Bibelgemeinde Berlin, kam das vor, diese vier Ebenen, wo Ermahnung in der Gemeinde stattfindet. Ich wiederhole es euch nochmal. Natürlich von der Kanzel im Gottesdienst, in der Jüngerschaft 1:1, in den Hauskreisen und dann auch in der Seelsorge, wenn wir jemanden in der Nachfolge helfen. Ich persönlich glaube, dass die dritte Ebene, die erste und die zweite, die beherrschen die meisten Gemeinden relativ gut. Ja, die bibeltreuen Gemeinden. Predigt, Verkündigung und auch solche Jüngerschaftskurse machen. Aber ich glaube, die dritte und die vierte Ebene ist oft relativ schwach ausgebildet. Dass die Hauskreise so intim, so vertraut miteinander umgehen, dass man sich da auch liebevoll mal was sagen kann. Da haben wir noch viel Wachstumsbedarf. Oder auch die vierte Ebene in der Seelsorge selbst. Ja, da haben wir auch noch viel Raum zum Wachsen. Ken Long, der heute nicht hier ist, aber ihr wisst, dass sie immer wieder hier nach Deutschland kommen, um der Gemeinde in Deutschland zu helfen. Das ist sein Steckenpferd eigentlich. Ken hat in seiner Gemeinde in Amerika viel dazu beigetragen, hat auch einen Artikel dazu geschrieben, wie wertvoll und wie wichtig die Hauskreise in einer Ortsgemeinde sind, damit diese ständige, liebevolle, zurechtbringende, um den Arm legende Ermahnung passieren kann. Warum sind die Hauskreise so wichtig? Das ist einfach. Hier sonntags im Gottesdienst, da sehen wir uns zwar immer wieder, aber lernen wir uns wirklich so kennen, wie das in der Kleingruppe möglich ist. Haben wir wirklich die Zeit, in Ruhe uns auszutauschen, übers Wort und füreinander zu beten? Das haben wir hier sonntags nicht. Aber das haben wir in dem Hauskreis. Im Hauskreis können auch Beziehungen wachsen. Ja, dass man, wenn man immer wieder die gleichen Personen sieht, dann auch sich leichter tut, mal zu öffnen und sein Herz links zu machen. Das machst du natürlich nur bei jemandem, dem du auch vertraust. Ein echter Allos-Bruder oder eine Allos-Schwester, ja, da kommen wir im letzten Punkt zu, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um biblisch ermahnen zu können. Aber ich denke, im Hauskreis kann diese Vertrautheit gerade wachsen. Wer da mehr wissen möchte um die Bedeutung, warum die Beteiligung an einer Kleingruppe, an einem Hauskreis so wichtig ist, ich empfehle euch dringend, nochmal den Vortrag von Ken zu hören, den er hier oben im Mehrzweckraum vor einigen Monaten gehalten hat, oder auch den Artikel nachzulesen. Ich will zum letzten Punkt kommen, damit ihr aufatmen könnt, die siebte und letzte Frage und wie ich meine, vielleicht sogar die wichtigste. Und deswegen habe ich sie auch ans Ende gestellt. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um biblisch ermahnen zu können? Ich denke, man kann vier Voraussetzungen nennen und dann wollen wir kurz darüber sprechen, wenigstens über die ein oder andere, wie man dahin kommen kann. Eigentlich sind sie schon angeklungen. Die erste Voraussetzung ist demütige Liebe. Wenn du dem anderen einfach nur eins über die Rübe ziehen willst, bist du der denkbar ungünstigste Kandidat, um jemanden in der Gemeinde zu ermahnen. Du musst wirklich ein aufrichtiges Interesse an dem anderen haben. Du musst wirklich um sein Wohl bemüht sein. Und der andere versteht das. Warum du die Dinge sagst, nehme ich meistens daran, wie du die Dinge sagst. Ein zweites Wir brauchen aber auch, ist ein schwieriges Wort, Authentizität. Wir müssen selbst authentisch leben. Auch wieder Ken hat ja schon einige Predigten bei uns in der Gemeinde gehört und er hat den Predigern Rückmeldung gegeben. Und er sagt, die Predigten sind gut und die sind meistens bibelzentriert und auslegend, aber oftmals fehlt es an einem Element in den Predigten. Das war seine, nicht Grundsatzkritik im Sinne von, dass er alles im Bauschenbogen ablehnt, sondern einfach, um uns mal Rückmeldung zu geben. Er hat ja auch schon viel erlebt in seinem Leben. Und eine Rückmeldung, die er uns Predigern hier in der Gemeinde gegeben hat, war, es fehlt oft an Beispielen aus dem eigenen Leben. Und das ist mit Authentizität gemeint. Wisst ihr, wenn und ich stelle mich ganz in diese Reihe, ich nehme mich da nicht aus, wenn ich den Eindruck vermittle, oh, bei mir ist alles wunderbar, bei mir ist alles immer super, ja, der Vorzeigechrist schlechthin, dann werde ich selten erleben, dass jemand zu mir kommt und sich mir gegenüber überhaupt öffnet und selbst zugibt, Mensch, ich bin am Kämpfen, ich habe Schwierigkeiten. Ich sage nicht, dass du ständig mit deinen Sünden hausieren gehen sollst, aber ihr wisst, denke ich, auch selbst durch die Vorkommnisse in meinem jüngsten Leben, ich bin sehr auf Gnade angewiesen. Und bei mir läuft längst nicht alles so rund, wie ich gerne wollte, dass andere den Eindruck davon bekommen. Und es ist wichtig, dass wir authentisch miteinander leben. Das geschieht vielleicht hoffentlich in Zukunft häufiger in der Predigt, dass Leute auch bereit sind, Brüder bereit sind, aus ihrem eigenen Versagen zu reden, nicht um die Seele links zu machen, sondern um Geschwistern Mut zu machen. Mensch, der braucht ja die gleiche Gnade wie ich. Aber wo das noch besser stattfinden kann, ist in den Kleingruppen. Ja, dass wir uns da öffnen füreinander, uns da sagen, wer wir wirklich sind, um uns so auch wirklich auf dem Weg der Nachfolge eine Hilfe sein zu können. Es braucht neben Liebe Authentizität. Und diese Authentizität und Liebe wiederum, die führt zu einer dritten Voraussetzung. Und das sind verwundbare, in Anführungszeichen, Beziehungen. Verwundbar, nicht im Sinne, das ist nicht negativ gemeint, das ist positiv gemeint. Ich denke und ich hoffe, einige von euch erleben das bereits, auch hier in der Gemeinde. Mit verwundbaren Beziehungen meine ich, dass du nicht mit allen 150 Geschwistern, das ist klar, aber dass du wenigstens 1, 2, 3, 4 Schwestern oder Brüder, also Männer mit Männern und Frauen mit Frauen in der Regel hast, wo du so offen sein kannst, dass du wirklich alles, was dein Herz bewegt oder mit was du kämpfst, sagen kannst und das dich sehr verwundbar macht. Aber du kannst es sagen, weil du weißt, es wird nicht missbraucht. Das sind verwundbare Beziehungen. Versteht ihr? Das ist was Positives. Jeder von uns sollte wenigstens 2, 3 dieser verwundbaren Beziehungen in der Gemeinde haben, dass er sich so öffnen kann, dass er die Hilfe von dem anderen auch empfangen kann. Ja, das ist eine Voraussetzung. Und eine letzte, verbindliche Gemeinschaft. Ja, wer sich absondert, der sucht sein eigenes Begehren. Ihr Lieben, wenn du nicht verbindlich in diese oder überhaupt, wenn du die Predigt irgendwo hörst, in deine Gemeinde eingebunden bist, nimmst du dir, raubst du dir diese Gelegenheit, die Gott dir schenken möchte, dass du wirklich dieses Reden deines Bruders, dieses liebevolle, verbindliche, authentische Reden deines Bruders in dein eigenes Leben erlebst. Du brauchst Verbindlichkeit. Christsein, das ist so deutlich geworden, auch in der ersten Predigt zu den Einanderstellen, Christsein war nach Jesu Sinn niemals ein Soloakt. Ja, ich brauche nur den Heiligen Geist und die Bibel und dann marschiere ich durch ja, die weltweite Gemeinde Jesu. So wird es nicht funktionieren und es wird wahrscheinlich schief gehen. Wir brauchen verbindliche Gemeinschaft, dieses Eingebundensein. Und ich möchte zum Schluss, weil es so, denke ich, der wichtigste Punkt ist, noch ein Wort darüber verlieren, zu dieser letzten Frage, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Es heißt doch hier, ich nenne sie euch nochmal, wir brauchen demütige Liebe, wir brauchen Authentizität, wir brauchen verwundbare Beziehungen und wir brauchen Verbindlichkeit. Wie komme ich dahin, stellst du vielleicht jetzt die Frage. Wie komme ich dahin, dass ich so liebevoll, so authentisch, so offen und auch so verbindlich bin? Und der Schlüssel dazu, und ich habe das bewusst ans Ende gestellt, weil der Anfang und das Ende ist bei jeder bei jedem immer oder häufig das Wichtigste und hoffentlich bleibt das Ende wenigstens in Erinnerung von der Botschaft. Die wichtigste Voraussetzung für diese horizontale Beziehung des Ermahnens ist deine Vertikale. Die wichtigste Voraussetzung für dieses horizontale Ermahnen ist deine Vertikale, deine Beziehung mit dem Herrn. Ich habe diese Liebe nicht in mir selbst, um dich, Bruder, so zu ermahnen, wie Christus das von mir erwartet. Das habe ich nicht in mir. Wenn es nur um mich geht, dann haue ich dir wieder mal eins über die Rübe. Dann kommt das raus, was drin ist. Aber wenn ich in guter Beziehung mit Christus lebe und dort sehe, wer ich wirklich bin, aber wie er trotzdem mit mir umgeht, dann gibt mir das die Kraft, die Liebe, die Authentizität, auch die Offenheit und auch die Verbindlichkeit, mit dem anderen richtig zu reden. Eines der eindrücklichsten Beispiele, die ich dazu kenne, ist der Prophet Jesaja. Jesaja ist ein Prophet, den sollte wirklich jeder lesen. Ja, ich glaube, ihr habt alle so viel Angst vor Zacharja wie ich. Ja, ich hätte am liebsten Arnold Fruchtenbaum neben mir, um Zacharja zu lesen. Ich verstehe das einfach nicht. Vieles jedenfalls nicht. Oder Hesekiel. Das ist der Hammer oft. Ja, da brauchst du schon einen bibelgläubigen, treuen Juden, der die Schrift sehr gut kennt. Um Hesekiel in allen, da gibt es Teile, die kann ich auch verstehen, aber das ist schwer. Ja, es gibt einen, oder Daniel 7-12, das ist eine Herausforderung. Aber es gibt einen, und das ist vielleicht sogar der größte Prophet, der hat glockenklar geschrieben. Kann man wirklich sagen, von 1 bis 66, ist sehr, sehr klar. Kapitel 53 kann nicht deutlicher sein. Ja, 52, 53, die Kreuzigung Jesu, der stellvertretende Opfertod. Ja, Kapitel 40, die Herrlichkeit der Größe, der Majestät Gottes. Und die folgenden Kapitel bis 46, das ist nicht so schwer zu verstehen. Jesaja sollte wirklich von jedem studiert werden. Wie beginnt Jesaja seinen Dienst, ja, um die 700 vor Christus, unter vier Königen im Südreich? Er beginnt als Mahner, wie alle Propheten. Die ersten fünf Kapitel mahnt er, mahnt er, mahnt er. Genau das ist das Thema unserer Predigt. Er mahnt sein Volk im Auftrag Gottes. Mahnung, Mahnung, Mahnung. Fünf Kapitel lang. Richtige Mahnung, ernsthafte Mahnung. Und was passiert im Kapitel 6? Da bekommt Jesaja eine Vision, eine Schau. Auf einmal öffnet sich der Himmel. Er sieht Gott auf seinem Thron und sieht die ganze Gewalt seiner Majestät, die ganze Kraft seiner Herrlichkeit auf sich wirken. Und was ist die Reaktion? Wehe. Nicht wehe Israel, sondern wehe mir. Ich bin ein Mann unreiner Lippen. Ich vergehe angesichts dieser Heiligkeit. Und was macht Gott? Gott berührt durch einen Engel seine Lippen. Hier, siehe, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist rein. Und dann kann Jesaja sagen, hier bin ich, sende mich. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Voraussetzung in dem Leben dieses Propheten, um tatsächlich einen gottwohlgefälligen Mahnerdienst tun zu können. Dass er in der Vertikalen erkennt, wer wirklich selber ist. Und das durfte Jesaja erkennen, im Angesicht Gottes. Ja, er schaut die Herrlichkeit Gottes und daran erkennt er sich selbst und das befähigt ihn. Und genau das dürfen wir heute noch ganz anders tun, denke ich, als Jesaja das je konnte. Wenn du in deiner Beziehung mit dem Herrn regelmäßig siehst, wie er wirklich ist, wie herrlich und wie heilig er ist, aber gleichzeitig wie uneingeschränkt liebevoll er ist, mit dem Blick auf den Kreuz, ans Kreuz. Das ist das Kreuz. Ja, da begegnen sich seine Heiligkeit und seine Gnade. Es brauchte Christus selbst als Opfer, nichts weniger. Gott selbst musste sterben. Das Opfer musste so heilig sein, wie Gott heilig ist. Es hätte nichts ausgereicht, um deine und meine Sünde zu tilgen. Aber Gott war bereit, nicht weil du so liebenswert bist, sondern weil er so liebevoll ist. Nicht weil du so wertvoll bist, sondern weil er dich so wert geachtet hat. Gott war bereit, sein Leben für dich zu geben. Und wenn du regelmäßig in dieser Vertikalen auf das Kreuz schaust, dann hast du die besten Voraussetzungen, diese mahnende Schwester oder dieser mahnende Bruder zu sein, was Christus von dir erwartet. Dann hast du Liebe, dann hast du Demut, dann bist du auf der gleichen Stelle, dann erhebst du dich nicht, dann wäschst du nicht den Kopf, dann bist du bereit, die Füße zu waschen. Dann bist du dieser Paraklet, ja, dieser Tröster, der den Arm um die Schwester legt und sagt, komm, ich helfe dir, ich helfe dir auf. Du strauchelst, ist kein Problem, ich bin schon vor dir gestrauchelt. Und vielleicht brauche ich morgen deine Hilfe. Nur wer sich selber immer wieder in dem Spiegel von Gottes Heiligkeit betrachtet, verfügt über die Selbsterkenntnis und die nötige Demut, die ihm die nötige Demut verleiht, ein Werkzeug an der empfindlichsten Stelle seines Bruders oder seiner Schwester zu sein, nämlich an seiner Seele. Wir können nur dann wirklich gute Zurechtbringer sein, auch eine zurechtbringende Gemeinde sein, eine Einandergemeinde sein, wenn wir eine vertikale Gemeinde sind. Versteht ihr? Dieses Einanderstellen, die reden alles von dem Horizontalen, wie wir miteinander umgehen sollen. Und heute haben wir eine schwierige Stelle ausgesucht, mit der ich niemals so eine Reihe beginnen würde, einander ermahnen. Ja, aber es gehört dazu, wir sollen auch einander ermahnen. Aber wir werden das nur sein, so eine gute horizontale Gemeinde, wenn wir eine gute, das wird in der Vertikalen entschieden. Und eine Gemeinde ist nur so stark wie jedes einzelne Glied. Das heißt, du bist gefordert, deine Beziehung mit dem Herrn authentisch zu halten. Du bist gefordert, deinen Liebestank wirklich gefüllt zu halten, indem du auf Christus schaust und an ihm siehst, wie er mit dir umgegangen ist. Du bist gefordert, dich immer wieder einnorden zu lassen. Ja, völlig offen zu sein, aber trotzdem völlig geliebt zu sein. Und wenn du das mit Christus immer wieder erlebst, dann kannst du solche authentischen, liebevollen, verwundbaren, verbindlichen Beziehungen auch untereinander erleben. Weil das ist die Botschaft des Kreuzes. Völlig erkannt und trotzdem völlig geliebt. Und so kannst du dann auch mit deinem Nächsten umgehen. Gnade und Liebe zum Bruder, der sich in Schwierigkeiten befindet, wird so zu einem Überfluss unserer Identität und unserer Stellung als Kinder Gottes im Evangelium Jesu Christi. Und eben nicht dieser verkrampfte Versuch und ein fleischliches Werk, dem anderen irgendwie den Kopf zu waschen. Diese vier Dinge habe ich euch als Voraussetzung genannt. Ja, wir brauchen demütige Liebe, Authentizität, verwundbare Beziehungen und Verbindlichkeit. Und diese vier Voraussetzungen wirst du haben, wenn du in einer innigen Beziehung mit deinem Herrn lebst. Er ist dein Licht und dein Heil. Licht deckt auf, Johannes 8, deckt die Sünde auf, der Herr deckt alle deine Sünde auf in deinem Leben. Aber er ist nicht nur der, der deine Sünde aufdeckt, er ist derjenige, der gleichzeitig für deine Sünde gestorben ist. Er ist nicht nur dein Licht, er ist auch dein Heil. Vor wem soll ich mich dann noch fürchten? Diese Identität, ihr Lieben, wenn wir viele Geschwister haben, die diese Identität haben in Christus, dieses in Christus sein, völlig angenommen sein, obwohl wir Sünder sind. Wir sind alle Bettler auf dem Weg in den Himmel. Diese Identität, diese Stellung in Christus führt uns zu dieser Festigkeit in Gnade, die mir nicht nur die Liebe zum Nächsten schenkt, sondern auch diese Offenheit, diese Ehrlichkeit. Und so wird Gottes Liebe tatsächlich in dieser Welt vollendet. Nicht nur, dass wir formal theologisch sauber von dieser Liebe lehren, sie bekennen und besingen, sondern dass wir diese Liebe auch in unseren Beziehungen ausleben. Ich schließe nochmal mit unserem Kernvers für diese Einanderstelle, einander zurechtbringen, einander ermahnen, mit Kolosser 3, Vers 16. Und achtet mal ganz bewusst jetzt auf diese Vertikale, die die Voraussetzung ist für die Horizontale. Paulus schreibt, das Wort des Christus wohne reichlich in wem? In euch. Das ist die Vertikale. Das Wort des Christus wohne reichlich in dir. Hab du Gemeinschaft im Wort mit Christus. Und dann in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen und geistlichen Liedern, singt Gott. Das ist wieder die Vertikale. Und in euren Herzen. Und das in Gnade. Das wünsche ich uns als Gemeinde hier am Ort, dass wir in der Gnade Gottes mehr und mehr eine Familie, zu einer Familie zusammenwachsen, in der wir auch diese Rolle als gute Ermahner ausfüllen können. Wie? Indem wir in dieser persönlichen Gemeinschaft mit dem Herrn und in seiner Gnade zunehmen, fest werden, weil wir beständig in seiner Heiligkeit den Bedarf, aber auch die Versorgung mit seiner Gnade erkennen. Amen. Amen.